Die neue Folge von Europa to go widmet sich dem Internationalen Frauenkampftag am 8. März. Wir werfen dazu einen Blick nach Brüssel. Welche Rolle haben Frauen in der Geschichte der EU und des Europäischen Parlaments gespielt? Und welche Rolle spielen sie insbesondere in der EU-Volksvertretung heute? Darüber sprechen wir mit Judith Ecker und Silvia Yvonne Kaufmann. Judith Ecker arbeitet seit 1994 für das Europäische Parlament, seit 2018 im Bereich Weiterbildung. Sie hat sich in den letzten Jahren vermehrt mit den frühen weiblichen Abgeordneten und deren Einfluss auf die europäische Integration und die Gesellschaft in ihren Ländern beschäftigt. Europa to go, ein Podcast, der dich ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie. Erfahre es im Podcast Europa to go.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beschäftigen uns heute anlässlich des Internationalen Frauentages, der kurz bevorsteht, mit der Frage, welche Rolle Frauen bei der Mitgründung unseres modernen Europas spielten, welche Rolle sie spielten in der Europäischen Kommission, welche Rolle sie spielten insbesondere auch im Europäischen Parlament. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute zwei profunde Kennerinnen des Europäischen Parlaments in unserem Podcast begrüßen können, nämlich Judith Ecker, die bereits im Vorspann vorgestellt wurde, und Silvia Yvonne Kaufmann, die, ich glaube, es waren fast Jahrzehnte, im Europäischen Parlament gesessen hatte und dort diverse Funktionen begleitet hat, auch übrigens in zwei verschiedenen Parteien Abgeordnete des Europäischen Parlaments gewesen ist. Aber dazu kommen wir nachher noch, glaube ich. Ich möchte trotzdem mit Ihnen, Frau Ecker, anfangen, weil Sie eine profunde Kennerin der europäischen Entwicklung sind, insbesondere auch was die Rolle von Frauen anbelangt. Frau Ecker, Bertolt Brecht hat ein tolles Gedicht geschrieben, Die Fragen eines lesenden Arbeiters, und lässt darin den schönen Satz sagen, wer baute da sieben durchtorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Und an anderer Stelle des Gesichtes schreibt er, alle 10 Jahre ein großer Mann. Schaut man sich die EU, in Anführung Geschichtsbücher, an, stehen dort ebenfalls die Namen vieler, vieler Männer. Von Frauen ist kaum die Rede. Hatten Frauen zur europäischen Integration, zur Gründung der EU nichts beizutragen?
Das ist eine gute Frage. Nun müssen wir dazu schauen, dass die erste europäische Gemeinschaft 1952 den sperrigen Namen Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl trug. Das war das, womit man begonnen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nun sind Kohle und Stahl ja nicht gerade Frauenthemen. Ja? Im Bergbau durften Frauen damals in Westdeutschland überhaupt nicht arbeiten. Die durften nicht unter Tage arbeiten. Und aus den Stahlwerken hat man sie dann nach dem Krieg auch wieder rausgeworfen, wo sie während des Krieges durchaus gelitten waren als Arbeiterinnen. Das waren keine Frauenthemen. Und deshalb war in der Verwaltung, in der hohen Behörde waren nur Männer. In der Parlamentarischen Versammlung war es jetzt so, das waren 78 Abgeordnete und die wurden entsandt von den nationalen Parlamenten 1952. Da gab es 77 Männer und nur eine Frau. Und warum war das so? Naja, wir müssen jetzt zunächst dazu sagen, dass Frankreich, Italien und Belgien den Frauen das Wahlrecht erst während des Zweiten Weltkriegs oder danach gegeben haben. Frankreich 44, Italien 46, Belgien 48. Das heißt, in diesen Parlamenten gab es noch gar nicht viele Frauen. Luxemburg hatte zwar Frauenwahlrecht seit 1919, aber die hatten zwischen 31 und 65 null Frauen im Parlament. Also die konnten auch nicht. Die deutschen Frauen hatten wahrscheinlich da was anderes zu tun mit der Redemokratisierung Deutschlands. Das heißt, es bleibt die Niederlande, und die hat dann tatsächlich auch eine Frau geschickt 1952. Ja, das waren nicht so ideale Bedingungen, muss man sagen. Und es wurden dann mehr Frauen mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Euratom. Also ab 1958 gab es dann ein paar mehr Frauen in der Parlamentarischen Versammlung.
Das spricht jetzt bereits für Ihr großes Wissen, was die Rolle von Frauen bei der Gründung der europäischen Institution anbelangt. Frau Ecker, wie kommt man auf so ein Thema? Also ich weiß, Sie briefen auch neue MEPs, also neue Mitglieder des Europäischen Parlaments zu diesen Fragen. Ich weiß, dass eine ganze Reihe von Assistentinnen und Assistentinnen aus den Büros der Mitglieder gern von Ihnen informiert werden, was die Rolle von Frauen im Europäischen Parlament ist. Wie kommt man dazu? Ist das ein Hobby von Ihnen oder ist das Ihre Arbeitsaufgabe?
Das hat ein bisschen mit Hobby angefangen. Das war eigentlich so, dass während der Covid-Zeit ich daheim war und ich hatte mir vorher die Schulter gebrochen und war also krankgeschrieben. Und bei einem Abendessen, ich habe zwei Söhne, saßen wir da und mein Mann sagte irgendwas über die Väter Europas und ich sagte und die Mütter. Und dann guckten mich also drei Paar Augen an und die Frage war, wer sind denn die? Und dann wusste ich natürlich noch zwei, drei Namen und dann hat es geendet und das war mir selber so schwierig, dass ich dann angefangen habe nachzuforschen und ich diese Zeit genutzt habe, in der ich offiziell krank war, mich da einzulesen. Und dann habe ich daraus was entwickelt und habe da auch eben im Parlament biete ich zum Teil Konferenzen an, allerdings nicht für die Mitglieder, die wären willkommen, mehr für die Kolleginnen und Kollegen und die Assistentinnen und Assistenten der Abgeordneten.
Und auf welche Namen sind Sie dabei als erstes gestoßen und bei wem hat es eher so ein bisschen länger gedauert, dass Sie die Geschichte freigelegt haben?
Ich habe angefangen mit der allerersten Frau, also dieser einen, die nur in der Versammlung war. Das war die Marga Klompé, die einzige Frau in der Parlamentarischen Versammlung der EGKS war. Die war promovierte Chemikerin, das hat ja auch dann ganz gut gepasst mit Kohle und Stahl. Und die wurde danach die erste weibliche Ministerin der Niederlanden. Also die hat Geschichte geschrieben in mehreren Bereichen. Ein bisschen schwieriger war es für mich dann zunächst, ein paar andere Frauen zu finden von denen. Es gab dann noch außer Marga Klompé 30 weitere vor der ersten Direktwahl. Also das waren vor der ersten Direktwahl 1979 insgesamt 734 entsandte Abgeordnete. Und davon war es nur 31 Frauen und diese anderen 30, das war schwieriger. Ich habe dann zum Beispiel die erste Belgierin gefunden, das war die Marguerite Riemarker-Legault. Und die ist, obwohl sie die erste belgische Ministerin auch war, danach quasi in Vergessenheit geraten. Es gibt in ganz Belgien keine einzige Straße, die nach ihr benannt ist. Es gibt auch keine Biografie, die man finden könnte in Buchgeschäften. Also das war dann schwieriger, mich da ein bisschen einzuarbeiten. Aber es gibt auch Frauen, die sehr gut dokumentiert sind, vor allem dann nach der Direktwahl. Louise Weiß oder Simone Weil, da findet man sehr viel mehr Material.
Sie haben jetzt schon ein paar Namen genannt, Frau Ecker. Was haben Sie denn rausbekommen? Was hat denn diese Frauen bewogen, sich für ein geeintes Europa einzusetzen? Sie haben gerade gesprochen von den Schwierigkeiten mit der Europäischen Kommission für Kohle und Stahl, dass es ein bisschen ein sperriges Thema war oder kein weibliches Thema, wenn ich mal so sagen darf. Was hat diese Frauen bewogen, zu sagen, ach, das ist ein wichtiges Thema und hier setze ich mich jetzt ein dafür?
Also ich glaube zum Beispiel bei Marga Klompé, die hatte eine deutsche Mutter und hat sich im Krieg, aber im niederländischen Widerstand auch engagiert, hat als Kurierin gearbeitet zum Teil. Für die war das wichtig, dieses gemeinsame Europa aufzubauen und daran zu arbeiten, dass man sich aussöhnt. Das war eine große Motivation, dass man mit den anderen Völkern gemeinsam arbeitet und keine Kriege mehr führt. Und das war, glaube ich, auch eine große Motivation für viele von diesen Abgeordneten, die sich ja dafür freiwillig bereit erklärt haben. Ja, die haben das ja zusätzlich gemacht zu ihrem nationalen Mandat, die Männer wie die Frauen, die das getan haben. Und das bedeutete ja auch mehr Arbeit. Ja, man musste dann zusätzlich zu den Sitzungswochen im eigenen Parlament auch noch nach Straßburg reisen und dann auch noch dort Berichte schreiben und sich in viele Dinge einarbeiten, die man sonst nicht gehabt hätte. Also die Leute haben großes Engagement gezeigt, die das getan haben.
Können Sie bei den Frauen, die zu Beginn aktiv waren im Parlament, gibt es da eine Partei, die besonders oder Richtung, die besonders herausgestochen hat oder waren die Frauen über die Parteien verteilt?
Die waren verteilt. Also zum Beispiel die Marga Klompé war eine Christdemokratin, hat sich auch nach ihrer politischen Karriere sehr eingesetzt für die katholische Kirche, hat für die katholische Bischofskonferenz der Niederlande gearbeitet. Dann hatten wir aus Deutschland die Käthe Strobel, aus der Arbeiterschicht in Nürnberg, Sozialdemokratin, quasi in der Wolle gefärbt. Ihr Mann war in Dachau interniert, weil er nach 33 nicht die SPD verlassen hat. Und die war dann auch später Ministerin, also in der Großen Koalition und dann in der Brandt-Regierung in der ersten. Also die war Sozialdemokratin und dann hatten wir auch Liberale. Frauen, also die Simone Weil war in der liberalen Fraktion. Ich würde sagen, das war über die Parteien verteilt. Es gab überall diese Pionierinnen.
Dann würde ich jetzt gerne mal Frau Kaufmann einbeziehen, denn vielleicht kann man so sagen, Sie waren auch über zwei Parteien verteilt mit Ihrer Zeit im Europaparlament. Ja, Sie waren ganz zum Anfang als mit Beobachterstatus für die PDS im Europäischen Parlament, dann später für die Linkspartei, dann für die SPD. Sie waren, das kann man auch gleich nochmal hinzusagen, über viele Jahre hinweg Vizepräsidentin des Parlaments. Als Sie 1991 das erste Mal eingezogen sind, wie gesagt, damals mit Beobachterstatus. Das war doch bestimmt noch eine reine Männerveranstaltung. Das ist eine lange Zeit, die dazwischen liegt. Haben Sie das so empfunden? Haben Sie sich als Frau dort wohlgefühlt in einer möglicherweise großen Männerrunde?
Naja, auf jeden Fall gab es damals noch eine sehr starke Dominanz von Männern. Weibliche Abgeordnete, würde ich sagen, waren eher die Ausnahme, ohne dass ich die Zahlen jetzt genau kenne. Aber im ersten direkt gewählten Europäischen Parlament 1979 waren, glaube ich, so 16% Frauen Abgeordnete. Und wenn man das heute sieht, dann sind es so 38-39%. Das heißt, über die Jahrzehnte hinweg hat sich der Anteil der Frauen im Europäischen Parlament langsam und stetig, aber eben doch positiv entwickelt. Und wenn man die heutige Situation betrachtet, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es drei Frauen gelungen ist, die, würde ich sagen, unsichtbare gläserne Decke zu durchbrechen, nämlich an die Spitze von EU-Institutionen zu kommen. Also mit Roberta Metsola haben wir die Präsidentin des Europäischen Parlaments, wir haben Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin und Christine Lagarde als Präsidentin der EZB. Also ich finde, in diese Richtung sollte es weitergehen, aber Stück für Stück, es ist, glaube ich, doch noch ein weiter Weg, bis wir Geschlechterparität hergestellt haben und vor allen Dingen, bis das gesellschaftlich Normalität wird. Also das muss immer wieder neu erkämpft werden. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und es ist besonders deshalb wichtig heute, weil wir leider einen Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte erleben, die ein Rollback wollen, die althergebrachte Frauenvorstellungen propagieren und, ich sag mal ganz einfach, Frauen zurück an den Herd verbannen wollen.
Ich glaube, zu diesem Thema werden wir nachher nochmal kommen, etwas ausführlicher. Ich möchte mal zurückkommen auf den Begriff, den Sie gerade genannt haben, erkämpfen. Frauen mussten ihre Rolle erkämpfen, Frauen mussten ihre politischen Themen erkämpfen. Wie war das bei Ihnen persönlich? Wie gesagt, eine lange Zeit haben Sie im Parlament gesessen, Anfang, wie gesagt, Männer dominiert. Wo mussten Sie sich besonders durchbeißen oder haben Sie diesen Widerstand gar nicht so hart oder so extrem erlebt?
Ja, die Antwort auf die Frage ist gar nicht ganz so einfach. Also ich habe mich im Parlament inhaltlich wirklich mit sehr vielen verschiedenen Themen inhaltlich befasst. Also zum Beispiel mit den europäischen Verträgen und institutionellen Fragen wie der Europäischen Bürgerinitiative. Ich war Mitglied im Europäischen Verfassungskonvent als einzige Frau aus Deutschland. Dann habe ich mich im Bereich Innenpolitik engagiert. Europäische Staatsanwaltschaft war mein Thema, Sicherheitsmerkmale in Personalausweisen, Visapolitik. Und ich war auch ganz zum Schluss rechtspolitische Sprecherin der S&D-Fraktion. Und bei all diesen Themen, die ich eben genannt habe, gingen die Auseinandersetzungen vor allen Dingen um inhaltliche Fragen. Also ich habe mich sowohl mit den Kolleginnen als auch mit den Kollegen inhaltlich gestritten. Und unter dem Strich muss man ja im Europäischen Parlament immer länder- und fraktionsübergreifend eine gemeinsame Position finden. Und insofern gab es keine klassische Männer-Frauen-Konfrontation. Aber weil Sie gefragt haben, gab es das? Natürlich gab es das auch. Und dafür will ich zwei Beispiele nennen und vielleicht noch in so einem Nebensatz vorweg sagen, wenn ich an eine der Parteien denke, in denen ich Mitglied war, da war das schon ganz schön schwierig, weil ich ständig mit einer informellen Männerrunde zu tun hatte, die
jetzt,
so
jetzt
vorab...
Jetzt müssen Sie konkreter werden.
Na, das mache ich nicht, weil die Männer haben damals gekungelt und ich lasse das jetzt mal weg, weil wir wollen ja über einen Frauentag sprechen und über die Rolle von Frauen im Europäischen Parlament. Ich war als Vizepräsidentin zum Beispiel verantwortlich für die Gleichstellung der Frauen im Parlament selbst, also im Haus, in der Verwaltung, und habe damals einen Bericht vorgelegt, wie mehr Frauen in Leitungspositionen gebracht werden können, und habe da konkrete Zielvorschläge gemacht. Und da war das natürlich gar nicht so einfach, weil wenn es um die Besetzung von Positionen ging, dann heißt das natürlich auch immer, dass es einen Kampf Frauen gegen Männer unterm Strich gibt. Anderes Beispiel: Ich war im Jahr 2000 Mitglied im Grundrechtekonvent und habe mich da sehr für die Verankerung von Nichtdiskriminierung und Gleichstellung der Geschlechter in der Charta eingesetzt. Damals gab es verschiedene Textentwürfe zu dem Thema, und ich und auch andere Kolleginnen, wir waren sehr unzufrieden mit diesen Entwürfen, und dann auf meine Initiative hin haben wir Frauen uns über die Fraktionsgrenzen und Ländergrenzen hinweg zusammengefunden, haben uns einen gemeinsamen Text erarbeitet und den dann eben auch länder- und fraktionsübergreifend eingebracht im Konventspräsidium. Und da konnten die Männer und das Konventspräsidium eben nicht mehr dran vorbei. Und da bin ich sogar ein kleines bisschen stolz drauf. Der Artikel 23 der Grundrechtecharta, das haben wir Frauen damals im Grundrechtekonvent gemacht. Und wenn ich das noch anfügen darf: Wir haben übrigens auch durchgesetzt, dass in geschlechtsneutraler Sprache die Grundrechtecharta formuliert worden ist. Und auch das ist ein Dokument, über das sich wir Frauen uns durchaus freuen können.
Ich weiß, dass Anne jetzt gleich noch eine andere Frage hätte. Ich würde trotzdem mal kurz nochmal einhaken wollen bei dem, was Sie gesagt haben, Frau Kaufmann, dass Sie als Vizepräsidentin auch für die Gleichberechtigung im Parlament zuständig gewesen sind. Gab es da spezielle Quotenregelungen, oder wie haben Sie das gemacht? Ich meine, war das viel Überzeugungsarbeit, oder konnten Sie in Ihrer Funktion sagen, so und so und so, die Ausschüsse werden so und so besetzt, oder irgendwie Leitungspositionen, Führungspositionen werden quotiert? Wie haben Sie das gemacht?
So einfach, wie Sie das gerade gefragt haben, ist es nicht. Das sind wirklich lange Prozesse. Und was mir gefallen hat, war, dass im Präsidium damals, und das ist, denke ich, auch heute noch so, ein Mitglied des Präsidiums für Gleichstellungsfragen verantwortlich ist. Dann haben sie dazu eine Arbeitsgruppe. Aus allen Fraktionen sind dann Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also so einen kleinen Arbeitsstab. Und wir haben das damals so gemacht: Wir haben uns hingesetzt und geguckt, wie ist denn der Ist-Stand. Ja, dann brauchen sie natürlich, wenn sie was verändern wollen, als erstens die Fakten und die Zahlen, um sagen zu können, hier muss was verändert werden, dort muss was verändert werden. Und unter dem Strich haben wir dann im Ergebnis gesagt, okay, Stück für Stück bei der Neubesetzung von Positionen muss darauf geachtet werden, dass eben auch Kollegen sich bewerben. Es muss darauf geachtet werden, dass, wenn man die Möglichkeit hat, zwischen Männern und Frauen zu entscheiden, auch gleichqualifizierte Frauen dann bevorzugt werden. Übrigens ist das auch ein Punkt in der Grundrechtecharta, die sogenannte Positivdiskriminierung, also dass man das unterrepräsentierte Geschlecht besonders fördern darf, ist im EU-Recht in der Grundrechtecharta Artikel 23 verankert.
Frau Ecker, ich würde jetzt gerne noch mal zu Ihnen kommen. Frau Kaufmann hat ja im Parlament die Frauen organisiert und mit Ihnen gemeinsam über die Fraktionsgrenzen hinweg gearbeitet. Ist Ihnen sowas auch in Ihrer Beschäftigung mit den Müttern Europas und mit den Beginn des Europaparlaments schon mal begegnet? Also haben Sie das darüber schon mal gelesen, dass sich die Frauen organisiert haben, um gemeinsame Sache zu machen?
Ja, unbedingt. Also die haben zum Beispiel Anfragen gestellt an die Kommission, und zwar wirklich fraktionsübergreifend. Das ging von der Kommunistin Nilde Jotti aus Italien über die deutsche Sozialdemokratin und dann Simone Weil von den Liberalen. Haben die zum Beispiel die Staats- und Regierungschefs auch in einer Resolution aufgefordert, weibliche Kommissare zu benennen. Es gab bis zu Delors 3, glaube ich, keine weiblichen Kommissare. Und dann haben durch diese Resolution, die das Parlament verabschiedet hat, also auf Entwurf der weiblichen Abgeordneten hin, hat das gesamte Parlament dann diese Resolution verabschiedet. Und dann haben sie die Mitgliedstaaten aufgefordert, Frauen zu benennen. Und so kam es dann dazu, dass es in der Kommission Delors 3 zwei Frauen gab, die Vassi Papandreou aus Griechenland und Christiane Scrivener aus Frankreich. Und die Abgeordneten haben auch zum Beispiel dann die Verwaltung gebeten, auch innerhalb der Verwaltung mehr Frauen zu befördern. Das Parlament hatte lange vor der Europäischen Kommission die erste weibliche Generaldirektorin. Das war eine Spanierin, die die Übersetzung geleitet hat, viele Jahre lang. Und ja, also da haben die Abgeordneten sich schon wirklich fraktionsübergreifend eingesetzt dafür, für die Sache der Frauen.
Das freut mich sehr, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich wollte nämlich einen Punkt auch noch erwähnen. Die Frauen haben sich engagiert, ja, in der Weise, die Sie beschrieben haben, die ich beschrieben habe, auch indem sie eben fraktions- und länderübergreifend für die Sache der Frau gestritten haben. Aber gleichzeitig hätten sie natürlich nicht so weit kommen können bis heute, wenn wir nicht auch Männer gehabt hätten, die an der Seite der Frauen gestanden haben und mitgestritten haben. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, auch daran zu erinnern und das auch mal zum Ausdruck zu bringen. Denn alleine hätten die Frauen das nicht geschafft, wenn wir die Unterstützung fortschrittlicher Männer in den verschiedensten Parteien nicht gehabt hätten.
Das ist ein gutes Stichwort für mich, für meine Frage, die an Sie beide geht, sowohl an Frau Ecker als auch Sie, Frau Kaufmann. Sie haben es angesprochen, Frau Kaufmann, die Zahl weiblicher Abgeordneter im Europaparlament ist relativ hoch. Sie ist zwar, wenn ich es recht weiß, bei den letzten Wahlen um 1 Prozentpunkt gesunken. Das ist nicht so dramatisch, aber unterm Strich gesehen ist die Frauenquote, wenn man das so nennen darf, im Europäischen Parlament sehr viel höher als in den meisten nationalen Parlamenten.
Apropos Frauen im Europäischen Parlament. Bei der Europawahl 2024 ist der Anteil von Frauen im Europäischen Parlament erstmals gesunken. Insgesamt 38,75% der 720 Abgeordneten sind weiblich. Das ist ein Rückgang um etwa 1%. In der Legislatur 2019 bis 2024 lag die Frauenquote bei 39,5%. Trotzdem liegt die EU-Volksvertretung mit ihrem Frauenanteil weit vor den meisten nationalen Parlamenten. Im Jahr 1979, in dem das EU-Parlament erstmals gewählt wurde, waren nur 16,3% der Abgeordneten weiblich. Als einzige Fraktion im EU-Parlament sind die Grünen EVA paritätisch besetzt, mit 50,9% weiblicher Abgeordnete in ihren Reihen. Die Linksfraktion The Left und die liberale Renew folgen mit rund 45%. In der rechtsextremen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten ist nur etwa 1/5 der Abgeordneten weiblich. Der niedrigste Wert aller Fraktionen. In den 26 Ausschüssen und Unterausschüssen stehen 11 Frauen an der Spitze. Nach der Wahl 2024 gehören neben der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola dem Präsidium 14 Vizepräsidentinnen, darunter 7 Frauen an. 3 der 5 Quästorinnen, die ebenfalls zum Präsidium gehören, sind weiblich.
Meine Frage an Sie beide: Was wurde im Europäischen Parlament anders gemacht, möglicherweise, als in den Nationalstaaten? Oder kann man auch sagen, dass das Europäische Parlament vielleicht ein besonders fortschrittliches Beispiel ist, was Parlamente generell anbelangt?
Also, was das Europäische Parlament angeht, kann man auf jeden Fall festhalten, dass das Thema Gleichstellung der Geschlechter sehr frühzeitig ein wichtiges politisches Thema in diesem Parlament war. Und wenn ich mich recht erinnere, war auch gleich nach der ersten Direktwahl im Parlament ein Ausschuss für die Rechte der Frau eingesetzt worden, der dieses Thema stets ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt hat und nicht locker gelassen hat. Und die Tatsache, dass Sie einen Ausschuss haben, der für die Rechte der Frau streitet, für die Gleichstellung der Geschlechter, ist auf keinen Fall zu unterschätzen, denn dieser Ausschuss ist ein mitberatender Ausschuss und das heißt, dass bei allen Gesetzesvorhaben der Ausschuss eben auch seine Meinung kundtun kann, mit Einfluss nehmen kann auf geschlechterspezifische Sicht auf europäische Gesetzgebung und eben Stellungnahmen an den federführenden Ausschuss abgibt, sodass also Gleichstellungsfragen in der Arbeit des Europäischen Parlaments über die Jahre hinweg wirklich eine Querschnittsaufgabe geworden ist. Und ich kann nur aus meiner Zeit im Parlament sagen, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die Gleichstellungspolitik im Arbeitsalltag des Parlaments eine große Rolle spielte, über verschiedene Veranstaltungen unterschiedlichster Art zu den verschiedensten Themen in dem Bereich oder eben auch durch die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Das Thema Gleichstellung der Geschlechter gehörte zum Arbeitsalltag des Parlaments und das fand ich sehr spezifisch.
Wenn ich vielleicht ergänzen darf zum Frauenausschuss, vielen Dank, dass Sie den so herausgestellt haben. Der wurde gleich 1979 auf Vorschlag einer Französin, Yvette Roudy, französische Sozialistin, gegründet. Es war ein Ad-hoc-Ausschuss. Ad-hoc heißt, der sollte erstmal vielleicht nicht für ewig bestehen. Und dann hat man aber gesehen, dass der sehr wichtig war und eine sehr wichtige Arbeit gemacht hat. Und dann wurde er ab der zweiten Direktwahl zum permanenten Ausschuss. Aber was sehr wichtig ist, jetzt muss ich ein bisschen was erklären. Jede Abgeordnete hier ist normalerweise Vollmitglied in einem Ausschuss und sozusagen stellvertretendes Mitglied in einem zweiten. Und der Frauenausschuss, der ist neutralisiert. Das heißt, da darf man zusätzlich Mitglied sein. Und das war damals Simone Veil, Ex-Präsidentin, zu dem Zeitpunkt sehr wichtig, dass nicht alle Frauen in diesem Frauenausschuss zusammenkommen und die restliche Politik den Männern überlassen. Ja? Und deshalb darf man Vollmitglied im Frauenausschuss sein und im Transportausschuss oder Vollmitglied im Frauenausschuss und im Auswärtigen Ausschuss, sodass man beide Politikbereiche abdecken darf.
Das ist ja wirklich mal fortschrittlich. Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage zu der Arbeit im Europaparlament. Ich meine, es sind nicht nur 38% der Abgeordneten Frauen, sondern es sind ja auch, so war zumindest mein Eindruck bei meinem letzten Besuch, relativ viele, gerade jüngere Frauen, auch in den Gängen des Europaparlaments unterwegs. Das heißt, sind für die Abgeordneten tätig. Warum glauben Sie beide, dass die Zahl der weiblichen der Mitarbeiterinnen so hoch ist? Ist Europa ein junges, weibliches Thema oder ist da die Gleichberechtigung einfach noch ein bisschen weiter vorangeschritten? Was denken Sie, was da Gründe sind?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall geht von dem Thema Europa für junge Leute durchaus eine Faszination aus. Es ist ganz toll, dass man heutzutage ohne Grenzen zwischen den Ländern hin und her reisen kann. Man hat Studienmöglichkeiten und auch vieles andere mehr, kann arbeiten, seinen Beruf ausüben in verschiedenen Mitgliedstaaten und kann sich da auf ja ganz gut ausgestattete soziale Rechte auch stützen, weil die auch im Laufe der Jahrzehnte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erkämpft worden sind. Und insofern stelle ich mir das schon ganz spannend vor, für junge Leute zu sagen, ja, also ich will mal über den eigenen Tellerrand hier zu Hause in Berlin oder in Brüssel schauen und mich mit Themen beschäftigen, die eben Menschen auch in anderen Ländern genauso bewegen und deren Kultur und deren Sichtweise kennenlernen. Also ich glaube, die Faszination des Themas Europa ist bei jungen Leuten ganz besonders gegeben.
Warum so viele Frauen? Also generell in den europäischen Institutionen arbeiten mehr Frauen als Männer. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir auch viele Kolleginnen im Sprachendienst haben und dass tendenziell mehr Frauen Sprachen studieren. Ja, an den Hochschulen kann man das ja sich anschauen. Und es könnte auch dann hier in Europa damit zusammenhängen, dass Frauen tendenziell lieber Fremdsprachen lernen als junge Frauen und sich dann vielleicht auch sicherer fühlen, ihr Land zu verlassen, um woanders zu arbeiten, und zwar auch in mehreren Sprachen, jetzt nicht nur Englisch. Hier ist es wirklich auch von Vorteil, wenn man auch Französisch kann, Spanisch, andere Sprachen spricht. Und das ist vielleicht eher was, was junge Frauen noch zusätzlich zu ihrem Fachstudium machen als bei jungen Männern.
Das ist sehr interessant, was Sie beide sagen, aber wenn ich jetzt mal eine etwas kritische journalistische Sicht einnehmen würde, muss ich sagen, es klingt toll, FEM-Ausschuss und wie gesagt, die Themen, die Sie dort platzieren konnten im Laufe der Jahre, die Sie durchsetzen konnten, die Besetzung der Ausschüsse generell, was Sie sagten, gerade Frau Ecker, mit den europäischen Institutionen insgesamt, mit dem Frauenanteil, das klingt mir jetzt alles ein bisschen sehr positiv. Haben Sie auch kritische Punkte dazu anzumerken oder wo sehen Sie persönlich denn auch Nachholbedarf, was das Europäische Parlament insbesondere anbelangt und Frauenrechte, Frauenquoten?
Naja, wir machen ja gerade gemeinsam, jedenfalls nach meinem Verständnis, so eine Art Rückblick, was haben wir bisher erreicht. Und wenn wir in die Geschichte schauen, Frau Ecker hat das ja super beschrieben, ne, wie es mit Kohle und Stahl angefangen hat, dann ist eben im Laufe der Jahrzehnte sehr viel erreicht worden und darauf können wir durchaus stolz sein. Aber bei allem Positiven, was wir erwähnen können heute, anlässlich des Internationalen Frauentages, ist ja doch zu sehen, dass es immer Kampf war. Ja? Nichts ist von allein gekommen, dass man viel Geduld brauchte und überreden musste und sprechen musste und sich was einfallen musste, um zu den Zielen zu kommen, die man sich in dem Bereich gesetzt hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel der Frauenausschuss politisch proportional besetzt ist. Also es ist ja nicht so, dass da, übertreib jetzt mal, um das Problem deutlich zu machen, nur linke Abgeordnete sitzen, sondern das Wahlergebnis der Europawahl, die Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament spiegeln sich natürlich im Transportausschuss und im Frauenausschuss und im Auswärtigen Ausschuss und überall im Plenum des Parlaments entsprechend wider. Und da prallen natürlich auch die Meinungen aufeinander und das dauert ziemlich lange, bis man Dinge durchsetzt. Ich will mal noch ein Beispiel nennen, weil wir vorhin über die Frage Führungspositionen im Europäischen Parlament gesprochen haben. Das Europäische Parlament hat lange gemeinsam mit der Kommission dafür gestritten, dass in börsennotierten großen Unternehmen mehr Frauen in Aufsichtsräten und in Vorständen sind. Und da hat es massiven Widerstand gegeben aus der Wirtschaft, aus den Mitgliedstaaten, von unterschiedlichsten politischen Kräften. Ich glaube, es hat über 10 Jahre gedauert, bis man dann gesagt hat, okay, das Prinzip Freiwilligkeit, mehr Frauen in Aufsichtsräten funktioniert nicht. Wir brauchen hier eine Quote. Ich glaube, das ist vor kurzem erst gewesen, im Jahr 2022. Dass ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde. Also es gibt viel zu tun. Anderes Beispiel, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das steht von Anfang an in den europäischen Verträgen drin. Wenn wir uns die Realität anschauen heute, dann ist es so, dass wir immer noch ein sogenanntes Equal Pay Gap haben, also nicht gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Und das ist nach wie vor ein Dauerbrenner und es wird noch lange dauern, bis wir wirklich da hinkommen, dass es tatsächlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit für beide Geschlechter gibt.
Sie haben ja jetzt gerade schon die Punkte angesprochen, für die wir auch noch weiter kämpfen müssen. Wir hatten jetzt gerade die Bundestagswahl, die in Deutschland, die Ergebnisse waren jetzt sehr gespalten. Wir erleben auf nationalen Ebenen, also nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen europäischen Ländern, auch so ein Backlash. Das heißt, wir erleben irgendwelche Forderungen nach Genderverboten, genau was Sie sagen, Frauen gehören eigentlich wieder an den Herd. Merken Sie das auf europäischer Ebene? Sehen Sie da auch diese Forderungen nach weniger Gender, nach weniger Frauen und nach mehr normalen Männerthemen?
Ich weiß nicht, Frau Erker, Sie sind ja vor Ort in Brüssel, ob Sie das genauer beurteilen können als ich aus der Ferne. Aber ich würde sagen, das Grundproblem ist, dass wir in fast allen Mitgliedstaaten leider ein deutliches Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte haben, die sagen, mein Land first, à la Trump. Das heißt, Nationalismus ist auf dem Vormarsch und Nationalismus ist das schlimmste Gift, die größte Gefahr für das europäische Projekt und vieles von dem, was wir erreicht haben, kann von diesen Kräften wirklich per se in Frage gestellt werden. Und deshalb ist es so wichtig, sich dem entgegenzustellen und sicherzustellen, dass das, was wir erreicht haben, eben bleibt und dass wir auch weiter Fortschritte erzielen können. Ich möchte nicht in eine Situation kommen, dass unsere Kinder dieselben Schlachten schlagen müssen, für die die Großmütter und Großväter schon Siege errungen haben.
Frau Kaufmann, Sie sind ja auch Preisträgerin Frau Europas. Ich finde das toll, dass Sie diese Auszeichnung bekommen haben, aber ich habe mit diesen Preisen Frauen Europas, Frau Europas immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich glaube, es ist auch ein Signal, dass man Frauen dafür, dass sie sich europäisch engagieren, immer noch speziell würdigen muss. Sehen Sie das ein bisschen ähnlich oder sagen Sie, ich bin einfach nur stolz, dass ich diesen Preis erhalten habe und drücken das anders so ein bisschen weg? Sie haben ja gerade auch so ein paar Mankos angesprochen, die da noch existieren. Wie sehen Sie das eigentlich als Preisträgerin?
Naja, der Preis Frauen Europas in Deutschland ist eine Auszeichnung der Europäischen Bewegung Deutschland. Und die Europäische Bewegung Deutschland, abgekürzt EBD, ist das größte Netzwerk für Europapolitik in Deutschland. Es ist gegründet worden 1949, hat heute über 220 Mitgliedsorganisationen aus Gesellschaft und der Wirtschaft. Und die EBD verleiht diesen Preis seit 1991 an Frauen, die sich, sag ich mal, unter anderem hartnäckig und vor allen Dingen eben auch ehrenamtlich für das Zusammenwachsen eines vereinten Europas einsetzen. Da werden jedes Jahr Personen vorgeschlagen und 2022 hat die Jury entschieden, dass ich diesen Preis bekommen soll. Und ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut, denn ich habe auch viele Jahre im Ehrenamt für Europa gestritten, innerhalb der Europa-Union Deutschland und auch als Landesvorsitzende und Ehrenvorsitzende der Europa-Union Berlin für ein friedliches, demokratisches und soziales Europa gestritten. Aber wenn Sie Ihre Bauchschmerzen so artikulieren, dann muss ich sagen, wenn eines Tages es nicht mehr heißen würde, Männer machen Geschichte, sondern im selben Atemzug gesagt werden würde, Frauen machen Europa, dann sind solche Auszeichnungen vielleicht in der Tat eines Tages überholt.
Da würde ich gerne auch nochmal einhaken zu der historischen Komponente. Simone Weil trägt, also ein Gebäude trägt ihren Namen. Frau Ecker, werden Sie denn zum Beispiel befragt, wenn neue Gebäude errichtet werden oder wenn neue Flure benannt werden müssen, ob es vielleicht noch eine Frau in der europäischen Geschichte gibt, die mit der Namensvergabe geehrt werden könnte? Oder haben Sie da auch noch Vorschläge, was vielleicht umbenannt werden könnte?
Das machen die politischen Gremien. Also das wird vom Präsidium des Parlaments beschlossen. Und ich werde da nicht konsultiert, aber ich kann Ihnen vielleicht erzählen, wie die ersten Gebäude, als die ersten Gebäude benannt wurden, das war 1998. Und da lag eine Liste vor zum Beschluss und da standen nur Männer drauf. Und damals in der Konferenz der Präsidenten, das sind die Fraktionschefs der Fraktionen. Und in diesem Gremium damals war eine Abgeordnete, die deutschen Hörerinnen und Hörer kennen, das war Claudia Roth. Und die Claudia Roth hat dann in dieser Sitzung gesagt, naja, vielleicht könnte man ja auch ein oder zwei Gebäude nach Frauen benennen. Und sie hatte auch eine Liste dabei. Und sie hätte damals sehr gerne gehabt, dass ein Gebäude nach Simone Weil benannt wird. Und sie bekam Unterstützung von Pauline Green, die damals die Fraktionsvorsitzende der größten Fraktion war. Das war damals die sozialistische Fraktion, die gesagt hat, dass das Gebäude, für das der Name Jean Monnet vorgesehen war, vielleicht nicht diesen Namen tragen sollte, obwohl Jean Monnet sehr verdienstwürdig ist. Aber es gab schon ein anderes Gebäude, das nach ihm benannt war, ein Gebäude der Kommission, ein riesiges Gebäude in Luxemburg. Und dann hat diese Konferenz der Präsidenten beschlossen, dass man tatsächlich zwei Gebäude nach Frauen benennt. Allerdings hat man nicht Simone Weil genommen damals, weil Simone Weil noch am Leben war und man damals beschlossen hat, dass die Gebäude nicht nach lebenden Personen benannt werden. Man hat damals ein Gebäude nach Bertha von Suttner benannt und das andere nach Luise Weiß, sodass das Hauptgebäude des Parlaments am Ort seines Sitzes in Straßburg nach Luise Weiß benannt ist, einer französischen Journalistin, Feministin, Suffragette. Und nach Simone Weil wurde jetzt vor kurzem ein weiteres Gebäude in Straßburg benannt.
Das waren interessante Einblicke in die Geschichte sozusagen. Lassen Sie uns noch zum Schluss unseres Podcasts zum 8. März nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Was würden Sie beide denn jungen Menschen, insbesondere auch jungen Frauen, empfehlen, die auf dem Weg sind, sich für Europa zu engagieren, die sich für Europa interessieren, die vielleicht auch ihre berufliche Zukunft in dem Gefüge der europäischen Institutionen sehen?
Ja, das, was mir am wichtigsten ist, habe ich vorhin, glaube ich, schon zum Ausdruck gebracht. Mir macht es große Sorgen, dass immer mehr nationalistische Stimmung in den Ländern existieren, dass nationalistische Kräfte zunehmen und ich hoffe wirklich sehr, dass die jungen Leute sich für dieses europäische Projekt mit aller Kraft engagieren, weil der Nationalismus wirklich das gemeinsame Europa bedroht. Das ist eine große Gefahr und ich finde, dass das unser geeintes Europa ein ganz besonders kostbares Gut ist. Es ist Garant für unser aller Leben in Frieden und Freiheit und es muss gestärkt und beschützt werden. Und das wäre mein größter Wunsch, dass die jungen Leute sich hier engagieren und den Staffelstab übernehmen.
Ja, das war doch eine sehr gute Aufforderung. Vielleicht ein bisschen konkret, was kann man tun? Es gibt sehr viele Jugendprogramme der Europäischen Union. Es gibt die Jugendwebseite der Kommission und des Parlaments. Vielleicht, wer jetzt sein Telefon dabei hat, kann einfach mal schauen. Jugendhub des Parlaments und der Kommission. Da kann man viele Sachen sehen, die man tun kann. Es gibt für Schülerinnen und Schüler die Jugendparlamente. Leider ist die Anmeldefrist vorbei. Es gibt den European Youth Event in Straßburg im Juni. Der findet alle 2 Jahre statt. Also wer es nicht geschafft hat, jetzt sich anzumelden, kann das dann in 2 Jahren tun. Das wird ein riesiges Festival mit Musik, mit Diskussionsveranstaltungen, mit allem Möglichen. Dann gibt es die Möglichkeit, hier in Brüssel Praktika zu machen, und zwar sowohl bei der Kommission, beim Rat, beim Europäischen Parlament. Wir haben die Schumann-Praktika zu vergeben. Man kann auch bei einzelnen Abgeordneten Praktikum machen. Ich kann nur empfehlen, dass man sowas macht. Es gibt hier die Länderbüros. Also es gibt viele Gelegenheiten, hier ins Berufsleben einzusteigen. Und was ich nur empfehlen kann, ist, dass man, wenn man das machen möchte, eine gute Bewerbung schreibt, dass man nicht ein großes Sprachmodell verwendet, eine KI, die das macht. Das ist für die Leute, die Bewerbungen lesen müssen, sehr unschön. Und dann glaube ich, dass sich viele Türen öffnen, wenn man diesen Weg einschlagen möchte. Und ich kann nur sagen, dass es sehr viel Spaß macht, sein Arbeitsleben zu teilen mit Leuten aus ganz vielen anderen Ländern. In meiner eigenen Unit, in der ich arbeite, haben wir Leute, glaube ich, mit 20 verschiedenen Nationalitäten. Und es ist eine sehr interessante Arbeit und eine sehr tolle Atmosphäre.
Frau Ecker, Frau Kaufmann, ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und wirklich uns einen tollen Einblick in ein, wie ich finde, sehr unterrepräsentiertes in den Medienfeld finde. Und ich danke Ihnen sehr und hoffe, dass Sie den 8. März kämpferisch und europäisch verbringen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.